Sind in unserer spannenden Predigtreihe, wie man zu einem modernen Mönch wird. Vielleicht macht dir das ein bisschen Angst, denkst du, ich will gar kein Mönch werden. Sei ganz entspannt, muss nicht ins Kloster gehen und da bleiben. Bevor ich mit dem Thema für heute einsteige, möchte ich ein paar ganz grundsätzliche Sachen sagen zum Thema geistliche Übungen. Geistliche Übungen ist uns vielleicht gar nicht so geläufig, dieser Begriff. Manchmal findet man in der Literatur auch den Begriff geistliche Disziplinen. Letztendlich geht es um all das, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht, wo es praktisch wird. Das, was wir tun, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Man kann sagen, dass geistliche Übungen uns helfen, unsere Beziehung zu Gott aktiv zu pflegen. Dabei dienen diese geistlichen Übungen der Entwicklung von geistlichen Gewohnheiten. Das heißt, dass wir etwas einüben, was wir dann auch nicht nur einmal tun, sondern immer wieder tun. Wir üben uns in etwas ein, damit wir so einen Lebensstil führen, der von Gottes Geist durchdrungen ist. Also wir öffnen uns für das Wirken Gottes in Form von geistlichen Übungen. Dabei geht es darum, dass wir unser Wesen, was ja menschlich und auch oft noch egoistisch ist, dass wir unser altes Wesen mehr und mehr verlieren und loslassen, dass wir auch mehr und mehr so unser Streben nach Ego und nach Anerkennung vor Menschen loslassen und dass wir in der Gegenwart Gottes verändert werden in das Bild von Jesus. Und geistliche Übungen helfen dazu, dafür Raum zu schaffen, dass der Heilige Geist an uns wirken kann. Geistliche Übungen helfen, dass wir unseren Glauben in den Lebensalltag bekommen und immer mehr in Abhängigkeit von Gott leben. Und das ist immer eine positive Abhängigkeit. Abhängigkeit von Menschen und von äußeren Umständen ist nicht so gut. Abhängigkeit von Gott ist gut, weil da Leben ist. In dieser Abhängigkeit und in der Abhängigkeit von Gott erfahren wir die größte Freiheit für unser Leben. Wichtig ist allerdings zu erkennen, dass es bei den geistlichen Übungen jetzt nicht darum geht, dass wir möglichst gut diese Dinge tun und die Technik von geistlichen Übungen möglichst auf den Punkt bringen und alles richtig machen, damit dann die Wirkung sich entfaltet. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass man in geistlichen Übungen ganz entspannt ist und dass diese geistlichen Übungen von einer Grundatmosphäre der Freude bestimmt sind und letztendlich der Sehnsucht nach Gott, dass wir uns vor Gott öffnen und freudig uns ihm nahen und nicht, dass wir denken, an der Technik hängt es. Ja, wenn ich jetzt die und die Gebete spreche und die Reihenfolge in meinen Gebeten und so muss es sein und Bibellesen muss so funktionieren und dann fühle ich mich gut oft als Mensch, wenn ich alles richtig mache. Dann kann ich einen Haken dahinter machen und dann denke ich, Mensch, heute hat es ja gut geklappt und dann bin ich auch so ein bisschen stolz, wenn es geklappt hat. Das ist der falsche Weg, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass man sich Gott naht und dass man sich hineingibt von Herzen und dass man ihm erlaubt, dass er mit seiner Gnade kommt und an mir wirkt. Es liegt nicht an dem Erfolg meines Tuns. Also eigentlich sind geistliche Übungen ohne Selbstzweck. Es geht nicht um die geistliche Übung, dass man das gemacht hat und gepackt hat, sondern es geht darum, dass sich ein Raum öffnet, wo Gott uns berühren kann, indem dass wir uns ihm hinhalten. Geistliche Übungen durchbrechen die Oberflächlichkeit unseres Lebens und führen uns in die Tiefe. Wenn du hier bist und du denkst, Mensch, mein Leben ist irgendwie oberflächlich, alles läuft so schnell dahin und ruckzuck ist schon wieder Weihnachten. Wenn du dich nach mehr Tiefe sehnst, dann beschäftige dich doch mal mit diesem Thema geistliche Übungen. Und guck, ob da nicht was drin liegt, für dich als Schatz zu entdecken, dass du in die Tiefe gehen kannst und Gott nochmal anders erlebst. Dann mach dem Raum, mach Gott Raum, weil er möchte uns immer in die Tiefe führen. Gott ist kein oberflächlicher Gott, sondern ein sehr persönlicher Gott, der uns sieht, der uns kennt und der uns darin begegnen möchte, in unserem Sein, damit er uns verändern kann, zum Guten. Vielleicht denkst du, geistliche Übungen sind irgendwie für geistliche Profis. Ist ja auch kein Wunder, dass jetzt dann der Pastor davon redet, geistliche Übungen zu machen und so. Der ist ja auch Pastor und die Mönche sind ja Mönche. Geistliche Übungen sind für normale Christen, für alle, weil sie etwas in sich tragen, was für unser Christsein wichtig ist. Geht es nicht um Professionalität oder so. Da, wo man aus geistlichen Übungen ein Gesetz macht und wo das Ganze so eng wird und wir uns gezwungen fühlen, das jetzt zu machen, damit wir denken, dass wir im Himmel Punkte dadurch sammeln, da ist die Folge geistlicher Tod. Alles, was so aus Gesetz kommt, das birgt den Tod in sich. Also achte da auf dich und auf deine Motivation, warum du die Dinge tust, die du tust. Man wird nicht geistlicher, wenn du viel geistliche Übung praktizierst, sondern eigentlich ist es ein Eingeständnis deiner Schwäche, wenn du sagst, ich brauche geistliche Übung, weil ich bin so schwach, ich brauche Gott in mir, ich brauche die Gnade Gottes. Auch das ist so, ja, ein Raum der Freiheit, der sich dann auftun kann. Damit uns geistliche Übungen wachsen lassen, sollten sie auch immer den Körper und den Verstand mit einbeziehen. Also wir sind ganzheitliche Wesen, Körper, Geist und Seele, und alles muss Raum und Platz haben dürfen. Es geht nicht darum, geistlich abzuheben und den Verstand außen vor zu lassen. Es geht auch nicht darum, irgendwie unseren Körper abzuschalten, weil wir denken, ja, Körper ist eh nicht wichtig, es geht nur um die geistlichen Dinge, sondern alles wirkt zusammen. So darf auch alles Raum haben. Alles gilt es wahrzunehmen und in die Beziehung mit Gott hineinzubringen. Man kann unterschiedliche geistliche Übungen in zwei Gruppen unterteilen. Und diese Einteilung finde ich sehr hilfreich, weil sie uns Aufschluss gibt über ein Geheimnis, wie geistliche Übungen agieren. Da gibt es zum einen sogenannte Übung der Enthaltsamkeit. Also zum Beispiel Einsamkeit, Stille, Fasten, einfaches Leben führen, Keuschheit, Verschwiegenheit, Opferbereitschaft. Ja, das sind alles Dinge und Übungen, wo wir etwas loslassen und wo wir Raum schaffen, wenn wir etwas losgelassen haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite Übungen der Hingabe, zum Beispiel Studium, also Bibelstudium oder Literaturstudium, Anbetung, Feiern, Dienen, Gebet, Gemeinschaft oder Unterordnung. Zwei Gruppen. Alles geistliche Übungen. Vielleicht entdeckst du jetzt erstmal, aha, das ist geistliche Übung. Also wenn wir in der Gemeinschaft Gottesdienst feiern, ist das eine Art von geistlicher Übung. Wenn du zu Hause Bibel liest, ist das eine geistliche Übung. Wenn du in die Stille gehst, ist das eine geistliche Übung. Und diese geistlichen Übungen der Enthaltsamkeit und der Hingabe, die hängen zusammen. Also so wie wir in unserem Leben einatmen und ausatmen. Du kannst ja nicht nur sagen, ich will jetzt nur mal einatmen eine ganze Zeit lang, oder nur ausatmen ist vielleicht noch schwieriger. Es funktioniert nicht. Das heißt, beides bedingt sich und beides hängt zusammen. Und das Geheimnis bei den geistlichen Übungen ist, dass wir eine Ausgewogenheit brauchen zwischen den Übungen der Enthaltsamkeit und der Hingabe. Durch die Übung der Enthaltsamkeit lösen wir uns von all dem, was unser Leben belagert und den Platz irgendwie zumüllt. Wir machen uns frei von Dingen und von unserem gedanklichen Fokus, der so abgelenkt ist und so zerstreut ist. Und wenn wir Raum geschafft haben, dann können wir mit Übungen der Hingabe diesen Raum füllen, und in den Übungen der Hingabe begegnet uns Gott und wir erfahren ihn und wir hören seine Stimme. Und so ist das ein wunderbares Zusammenspiel, wenn man hier beides zusammenbringt. Das heißt, in Übungen der Enthaltsamkeit machen wir in unserem Leben Platz für das, was uns Gott in den Übungen der Hingabe schenken möchte. Wenn du jetzt vom Typ her so bist, dass du sagst, boah, ich bin so ein Asket, ich mache nur Übungen der Enthaltsamkeit. Ja, kannst du natürlich machen, aber es ist einseitig, dir wird etwas fehlen, und als Seelsorger würde ich dir dann sagen, wahrscheinlich wird das nicht so freudig sein in deinem Leben, weil du immer das Gefühl hast, du gibst auf, du lässt los, aber du empfängst wenig. Irgendwie ist dein Leben ziemlich arm dadurch. Wenn du jetzt immer nur Übung der Hingabe praktizierst und erwartest, dass du jetzt immer Gott erlebst und seine Stimme hörst, ich glaube, das kann sehr oberflächlich sein, weil du nicht deinen Herzensboden vorbereitet hast, durch Übung der Enthaltsamkeit erstmal in die Stille zu gehen und anzukommen und Raum zu schaffen für das, was Gott in der Tiefe reden möchte. Vielleicht bist du dann immer oberflächlich unterwegs, dass du auf der emotionalen Ebene Erlebnisse mit Gott sammeln willst, aber du bist nicht bereit, dass Gott dich in der Tiefe des Lebens berührt. Okay, das mal so als kurze Einführung zu diesem wichtigen Thema, wie ich finde. Und heute möchte ich mit uns ein bisschen nachdenken über diese Thematik Einsamkeit, Übung der Einsamkeit. Und da fängt es schon los mit der deutschen Begrifflichkeit, dass die schwierig ist. Also, wenn ich über Einsamkeit rede, dann kommt wahrscheinlich bei 95% von euch an, Einsamkeit ist ja negativ. Ist ja schwierig. Einsamkeit ist ein Wort, was wir haben im Deutschen, dass ich alleine bin, aber nicht alleine sein möchte. Deswegen fühle ich mich einsam und verlassen. Das ist unsere Begrifflichkeit eigentlich. Deswegen würde ich hier noch einen Begriff dazu nehmen. Einsamkeit, Abgeschiedenheit. Abgeschiedenheit. Und das meint letztendlich, dass ich mich bewusst auf Einsamkeit einlasse, weil ich das möchte und weil ich glaube, dass Gott mir in der Einsamkeit begegnet. Und das ist ein anderer Fokus. Im Englischen gibt es hier zwei unterschiedliche Begriffe. Das finde ich ganz, ganz spannend, wie es in den Sprachen manchmal anders übersetzt wird und auftaucht. Da haben wir einmal den Begriff Loneliness. Ne? Das ist so diese Einsamkeit, von der ich geredet habe. Ich fühle mich einsam, ist nicht schön. Und dann gibt es den Begriff Solitude. Ja, und den haben wir gar nicht so richtig im Deutschen. Ja, das ist so diese Abgeschiedenheit. Genau, also es geht genau darum. Ich möchte mit uns mal eine Sequenz aus dem Leben von Jesus anschauen. Jesus ist in allem unser Vorbild. Und man könnte fast sagen, Jesus war der erste Mönch. So, ja? Also er hat als erster Mensch so richtig das gelebt, was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben. Da ist eine Sequenz, die wir in Matthäus 14 finden. Ich möchte erstmal den Einstieg machen, bevor wir dann den Bibeltext lesen. Da ist die Situation, dass die Jünger zu Jesus kommen und ihm berichten, hey Jesus, Johannes, dein Freund Johannes der Täufer, der ist enthauptet worden. Der war ja gefangen genommen durch König Herodes und dann gab es ja diese Tragödie, dass er enthauptet wurde und gestorben ist. Und mit dieser Negativbotschaft kommen jetzt die Jünger zu Jesus und sagen ihm das. Und Johannes der Täufer hat für Jesus eine wichtige Rolle gespielt, weil er war ja der Vorgänger. Ja? Er hat den Weg bereitet, er hat die Bußpredigt gehalten, er hat die Leute zur Umkehr gerufen und letztendlich ihn auch getauft. Also da war schon eine enge Verbindung zwischen den beiden. Und vielleicht können wir uns vorstellen, was das mit Jesus gemacht hat, einfach nur auf der menschlichen Ebene. Ein Freund von ihm ist gestorben. Einer, der in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat, ist gestorben. Ich kann mir vorstellen, dass da Fragen bei Jesus waren, dass da eine Unsicherheit vielleicht auch war. Auf alle Fälle eine Trauer und vielleicht auch eine große Wut gegenüber von König Herodes, ja, der da diesen Befehl erteilt hat. Also es war eine schwierige Situation für Jesus, ganz sicher. Und dann lese ich uns jetzt den ersten Vers aus Matthäus 14, Vers 13. Als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Doch es sprach sich herum, dass er wegfuhr. Und aus den umliegenden Ortschaften gingen ihm die Leute auf dem Landweg nach. Bis hierhin. Also Jesus, aufgrund von dieser Botschaft, die kommt und von vielleicht auch dieser emotionalen Geschichte, die sich bei ihm bewegt hat, er sagt, ich brauche Ruhe, ich muss mich zurückziehen, ich will in die Abgeschiedenheit gehen. Und See Genezareth, Ruderboot, wie auch immer. Er fährt mit dem Boot raus, er wollte an einen einsamen Ort gehen. Oft suchen wir einsame Orte in der Natur und das ist total hilfreich. Also mir fällt es schwer, einfach zu Hause ein Zimmer als einsamen Ort zu deklarieren. Ist nicht unmöglich, aber es ist schwieriger. Besser ist es, für mich jedenfalls, in die Natur zu gehen und da unterwegs zu sein, weil da ist oft mehr Einsamkeit und mehr Ruhe. Und Jesus macht das hier ganz genauso. Er zieht sich zurück, weil er in sich spürt, er braucht jetzt mal Zeit für sich und nicht nur Zeit für sich, sondern immer auch Zeit in der Gegenwart Gottes. Ich möchte dich mal fragen, wie lebst du diesen Punkt? Also kennst du das, dass du Situationen in deinem Leben hast, wo du sagst, ich gehe in die Stille, ich gehe in die Abgeschiedenheit, ich gehe in die Einsamkeit, ganz bewusst, positiv. Lebst du das irgendwo und irgendwie? Wann hast du das letzte Mal so gemacht? Und wie war das für dich? Welche Erfahrung hast du da gemacht? Vielleicht sagst du jetzt, Mensch, das habe ich noch nie so gemacht oder schon lange, lange nicht mehr. Und dann ist die Frage, ja, warum nicht? Was hält dich denn davon ab? Was sind die Widerstände in dir, in die Stille zu gehen, in die Abgeschiedenheit zu gehen? Welche Gedanken, welche Gefühle sind da, die dich davon abhalten? Welche äußeren Widerstände vielleicht auch? Interessant ist hier auch in dieser Begebenheit von Jesus, Jesus hat das auf dem Schirm. Er hat sich das vorgenommen, er will in die Abgeschiedenheit gehen, er macht das auch, aber die Umstände um ihn herum, die holen ihn wieder ein. Das sind die Leute, ja, die Menschenmenge, die wollen was von Jesus und die gehen ihm hinterher, die lassen ihn nicht alleine. Und ich glaube, oft ist das so in unserem Alltag auch, dass dieses Thema Abgeschiedenheit so umkämpft ist, weil es immer noch was gibt, was es zu tun gibt. Irgendwelche Termine, irgendwelche Herausforderungen, irgendwelche Leute, irgendwelche Anrufe, irgendwelche WhatsApp-Nachrichten. Alles belagert uns und will uns eigentlich wieder zurückhaben in dem Alltagssystem. Das heißt, es gibt einen Kampf um diese Abgeschiedenheit mit Gott. Es ist kein Selbstläufer und heutzutage vielleicht noch viel weniger als damals. Aber es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen. Dann geht es weiter, da ist Jesus jetzt und die Menschenmassen kommen und dann haben wir diese Sequenz, wo ein tiefes Mitgefühl im Herzen von Jesus da ist und er die Menschenmassen sieht und er heilt Kranke, wieder heilt er Kranke, er predigt zu diesen Menschenmassen über eine lange Zeit und dann merkt er, dass Leute Hunger haben und dann ist die Sache, dass da kein Essen ist. Und dann wirkt er ein Wunder, dass diese Menschenmassen genug zu essen haben. Ja, die Speisung der 5000 ist das hier, die beschrieben wird. Alles in dieser Sequenz. Also es gibt richtig viel Arbeit, da sind richtig viele Menschen, die was von Jesus wollen. Große Anstrengung auch. Und dann lesen wir wieder ein paar Verse weiter, Vers 22 bis 23. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Ich finde das spannend, einfach mal dieses Kapitel so zu betrachten und festzustellen, Mensch, da ist ja wie so ein Rhythmus in dem Dienst von Jesus, in dem Leben von Jesus sichtbar, jedenfalls hier auch an diesem Tag. Und zwar ein Wechsel zwischen angespannten Situationen und Stress und Arbeit und Dienst für Gott und dann dagegen diese Suche der Abgeschiedenheit, in die Stille gehen, bei seinem Vater sein, bei sich sein, neu auftanken und das ausgewogen. Also er hat jetzt nicht hier tagelang durchgepowert, sondern es war klar, er brauchte diese Stille Und diese Stille hat er auch angemeldet bei seinen Leuten und gesagt, ich brauche hier Zeit für mich. Geht schon mal, fahrt voraus, ich bete hier noch auf dem Berg. Also er hat dafür Sorge getragen, dass er hier in diesen Wechsel hineinkommt. Die Predigtreihe heißt ja, wie wird man zu einem modernen Mönch? Und im klösterlichen Leben, da gibt es tatsächlich diesen Wechsel, denselben Wechsel von Aktion und Kontemplation. Ja, Aktion kennen wir wollen aktiv sein, wir machen was, also das ist die Aktion. Kontemplation ist uns vielleicht nicht so geläufig. Kontemplation meint Gott betrachten, ihn anschauen, bei Gott zur Ruhe kommen. Also dieses ganze Thema in der Stille bei Gott sein, beten. So. Und die Mönche und die Nonnen natürlich auch, die haben diese Taktung durch diese Tageszeitengebete, 5-mal am Tag, teilweise 6-mal am Tag, manche Klöster weniger, dass der Tag unterbrochen wird, immer von Aspekten von Kontemplation, Gott betrachten, und dazwischen wird gearbeitet. Die sind ja nicht faul im Kloster, ja? Die sitzen jetzt nicht den ganzen Tag da und beten nur, sondern die arbeiten auch, aber immer im Wechsel, Aktion, Kontemplation. Ich denke, das ist ein ganz, ganz gutes Vorbild auch für unser Leben, dass wir so einen Rhythmus haben. Dass wir einen Rhythmus einüben zwischen Aktion und Kontemplation. Ihr kennt vielleicht diesen anderen Begriff, ja, bete und arbeite, ora et labora. Auch da wird sichtbar, dass da so ein Wechsel passiert zwischen Tätigsein, praktische Nächstenliebe, Hingewandtsein zur Welt. Also die Klöster und die Klosterleute, die sind nicht nur Welt abgewandt und haben die Mauern hochgezogen, so. Manche Orden machen das so, aber die meisten nicht, sondern sie gehen in die Kontemplation, in die Begegnung mit Gott, um dann Kraft zu haben, sich der Welt zuzuwenden und der Welt zu dienen. Und das sehe ich bei Jesus auch so. Ja, er geht zurück in die Gemeinschaft mit Gott, um dann wieder Kraft zu haben, zu dienen. Und ich denke, für uns wäre das auch ein sehr, sehr guter Rhythmus. Und ich denke, wenn Jesus diesen Rhythmus so etabliert hat in seinem Leben, wenn er das für sich als nötig empfunden hat, wie viel mehr haben wir das nötig, dass wir so einen Rhythmus leben? Und wenn Jesus damals vor 2000 Jahren schon diesen Rhythmus gelebt hat und für wichtig erachtet hat, wie viel mehr haben wir das heute nötig mit all den Ablenkungen und mit Social Media und den ganzen Informationen und dem ganzen Stress und so, alles diese Schnelligkeit. Lars hat es angesprochen in der Einleitung. Was hat Jesus in der Abgeschiedenheit gemacht? Er hat Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht, mit ihm geredet, von ihm gehört. Er hat seine Liebe erfahren, er hat Orientierung bekommen, er hat aufgetankt. Ich möchte noch eine Bibelstelle mit uns teilen, die, glaube ich, hier hilfreich und wichtig ist, aus Matthäus 6, Vers 6. Wenn du beten willst, sagt Jesus, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Da ist eine praktische Gebetsanweisung von Jesus an seine Jünger, wo er sagt, hey, such dir immer auch einen abgeschiedenen Ort. Also bete nicht vor den Menschenmassen und so, sondern hab deinen ruhigen Ort. Hab einen Ort der Einsamkeit, wo du mit Gott Gemeinschaft haben kannst. Wo wir wissen, dass in diesem Raum der Abgeschiedenheit der himmlische Vater gegenwärtig ist und dass er auf uns schaut, dass er uns sieht. Und in diesem Raum ist es dann nicht mehr wichtig, was andere Menschen über uns denken oder was unser Leben vor anderen Menschen darstellt, weil in diesem Raum ist wichtig, dass der Vater im Himmel mich sieht und mir seine Liebe und Annahme vergewissert. Und ich muss nicht nach außen hin irgendwie um Liebe bei Menschen kämpfen. Das heißt, in diesem Raum der Abgeschiedenheit ist ein Raum der Gesundung und der Gegenwart Gottes, die heilsam auf mein Leben wirkt. In diesem Raum, wo Gott ist und wo Abgeschiedenheit ist, ist ein Raum, wo ich in die Freiheit komme, weil ich nicht mehr unter dem Blick der Menschen bin und Menschenfurcht habe oder wo andere mich steuern oder ich emotional irgendwie mich auf andere immer einlasse, sondern ich bin bei Gott. Ich bin bei Gott und er darf mein Leben prägen in diesem Raum der Abgeschiedenheit. Was passiert, wenn wir unser Leben nur unter dem Blick von Menschen leben? Also wenn wir nicht diesen Raum der Abgeschiedenheit suchen und etablieren in unserem Leben? Was geschieht dann? Ich glaube, dass dann eine große Abhängigkeit von Menschen passiert, weil wir dann so leben, dass wir gerne und gut von Menschen gesehen werden und dass die Menschen uns sagen, hey, du bist gut so, du machst das gut so. Und davon machen wir uns abhängig, weil unser Herz eine Sehnsucht hat, gemocht zu werden und geliebt zu werden. Und wenn diese Sehnsucht, dieses Vakuum nicht von dem liebevollen Blick des Vaters in der Abgeschiedenheit gefüllt wird, haben wir ein Liebesdefizit und wir versuchen uns den Menschen anzupassen. Und ich finde, dass unsere heutige Kultur, in der wir leben, das Ganze noch verstärkt. Also die ganzen Social-Media-Kanäle sind darauf ausgelegt, dass man sich zeigt, dass man unter dem Blick der Menschen kommt und seine Fotos oder was auch immer präsentiert und postet, damit man irgendwie positive Reaktionen bekommt. Ja, Likes bekommt oder in Interaktion kommt oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass man sich zeigt, sodass man gemocht wird. Und das ist eine große Gefahr, wenn wir nur auf dieser Schiene unterwegs sind und wenn wir nicht als Gegengewicht und als Hauptgewicht diesen Raum der Abgeschiedenheit haben, wo wir Gott zu uns sprechen und an uns wirken lassen. Dann bin ich nämlich abhängig von diesen Menschenblicken und von diesen menschlichen Likes. Und vielleicht sagst du ja, mit Social Media habe ich gar nichts zu tun. Vielleicht bist du so alt wie ich und eine andere Generation irgendwie oder noch älter. Ja, das hängt nicht an Social Media. Du kannst auch 50, 60, 70 Jahre alt sein und hier in der Gemeinde sein, aber du lebst so, als wenn du bei Instagram deinen Account hättest, weil du bist abhängig von den Menschen, dass sie sagen, hey, du bist toll und dann versuchst du dich anzupassen und nur so das zu machen, damit du gemocht wirst. Social Media verstärkt das Phänomen nur, aber es ist ja tief in uns. Es ist eine urmenschliche Sache, dass wir so ticken. Und dagegen hilft, in die Abgeschiedenheit zu gehen, nur bei Gott zu sein, alles andere loszulassen, Raum zu schaffen, dass ich sein Reden höre und dass ich sensibel werde für seine Stimme. Abgeschiedenheit ist letztendlich der Ort, wo sich das reale Leben mit Gott abspielt. Also da ist eigentlich die Realität unseres Lebens verankert. In der Abgeschiedenheit mit Gott sein Reden zu hören. Und das wird unseren Alltag verändern und formen. Ich möchte die Juli, Braun heißt sie jetzt, nach vorne bitten. Wir hatten im letzten Jahr, im Juni, hatten wir drei Tage der Stille. Stille Tage im Kloster. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von dem schönen Kloster Dinklage. Da waren wir mit einer Gruppe aus der Gemeinde. Wir waren insgesamt 12 Personen. Und Juli hat sich dazu angemeldet. Genau. Wie ist es dazu gekommen? Also was hat dich da dazu gebracht, dich dafür zu interessieren? Welche Motivation schwang da mit bei dir?
Ich glaube, ich muss ganz bisschen ausholen. Ich habe nämlich 2022 den Jakobsweg bin ich gepilgert, also da ein paar hundert Kilometer zu Fuß. Man fragt sich warum, aber mir hat das sehr viel gegeben. Und da habe ich die erste Begegnung gehabt mit der Stille, weil ich da einfach alleine 2 Wochen unterwegs war, ne, mit meinen Gedanken und Gott und das Mögliche. Und dann Anfang des letzten Jahres, hattest du das ganz am Anfang mal angedeutet, so jetzt kommt irgendwie Thema auch Stille und wahrscheinlich wird ich bin ein bisschen aufgeregt, sorry. Genau, wird ein Besuch sozusagen im Kloster stattfinden und wer Lust hat, kann sich das schon mal merken. Und dann war ich direkt, oh nice, habe ich auf jeden Fall Lust, einfach so das mal zu erleben. Und dann im Februar hatte ich tatsächlich so eine Art Pause, weil ich habe mich verletzt in so einem Reitunfall und dann war ich paar lange Tage einfach ans Bett gebunden und habe in der Zeit aber ein Buch gelesen, was ich zum Geburtstag bekommen hat von John McComber. Das ist relativ bekannt mittlerweile, The Ruthless Elimination of Hurry. Also es geht um dieses stressige Leben und wie man da die Ruhe finden kann und so weiter, mit dem Thema auch Sabbat und einfach in die Stille gehen. Und das hat mich nochmal so richtig, ich weiß nicht, voll verändert im Denken und das ist so praktisch. Und dann habe ich richtig diesen Hunger auch gespürt, endlich mal sowas Radikales auch zu erleben, wirklich mal wegzugehen, weil, wie du auch schon gesagt hast, im Zuhause ist es eher schwierig, dann vor allem, wenn man zum Beispiel noch zu Hause lebt oder so, dann kommen die Geschwister und dann kannst du Tisch decken und was auch immer, da hat man immer irgendwie was zu tun. Und tatsächlich bin ich dann ausgezogen für ein halbes Jahr, bevor ich geheiratet habe. Und da hatte ich dann meine Stille, aber hatte immer das im Kopf, okay, ich will in dieses Kloster, ich will das mal auch erleben, mal 4 Tage zu schweigen und einfach diese Erfahrung zu machen.
Und mit welchen Gedanken oder Emotionen bist du dann da hingegangen? Gab es auch dann so Ängste oder Befürchtungen, was jetzt da passieren könnte? Oder war es jetzt nur positiv, diese Sehnsucht?
Nee, schon mit auch Respekt, weil, also wann sind wir mal tagelang am Schweigen? Also es ist schon so, okay, was kann da hochkommen? Wie gehe ich damit um? Keine Ahnung, langweilige ich mich? Oder habe ich immer das Gefühl, ich muss was tun? Aber es gibt ja nichts zu tun, weil wir sollten unser Handy zu Hause lassen. Das, also war eine Empfehlung und habe ich auch gemacht. Also das war schon so einfach so eine Spannung. Eher positiv, aber natürlich auch so, okay, was kommt da auf mich zu?
Und wie war es dann konkret für dich? Also wie hat sich das für dich so in den Tagen entwickelt und wie hast du Gott dann wahrgenommen?
War ganz interessant, weil ich kam da an, habe 1000 Notizbücher mitgehabt, weil ich ja ganz viel aufschreiben wollte und dann auch so eingestellt, okay, es war Anfang Juni und bestimmt ist gutes Wetter, bin ich ganz halt draußen und dann kommen wir an, es ist komplett grau. Ich glaube, es hat so ein bisschen geregnet, so cool. Okay, was mache ich jetzt hier? Aber da gab es einen riesen Wald, also da gab es sehr, sehr viel Natur, die ich auch liebe. Und da habe ich tatsächlich Gott auch am meisten begegnet. Da bin ich Gott am meisten begegnet, dass ich einfach raus und einfach spazieren gegangen, mein kleines Notizbuch mit, falls was kommt, und einfach so bewusst und offen und irgendwie mit so einem, ich habe mir gehofft, einen klaren Kopf zu kriegen, habe ich dann auch. Aber es war irgendwie sehr spannend, weil ich am Anfang wirklich diesen Drang hatte, ich muss doch irgendwie was tun. So, ich muss früh aufstehen und den Tag nutzen und irgendwie bei jedem Gebet am besten dabei sein von den Nonnen. Und da war dann am Anfang auch ein bisschen komisch, weil das kennt man halt nicht, ne? Aber hat man dann doch so seinen Zugang gefunden. Und so Tag für Tag wurde das Wetter besser und dann konnte man irgendwie auch mehr rausgehen. Und ich habe richtig gemerkt, wie Gott zu mir gesagt hat, okay, entspann dich mal, so, ich lege diese ganzen To-Dos ja gar nicht auf und hier hast du doch mal die Möglichkeit, das alles mal loszulassen und auch zu genießen. Ne? Also ich dachte auch, es muss immer alles geistlich sein oder muss immer, wenn man alleine ist, so immer beten und dann dachte ich, ja, worüber soll ich denn beten jetzt? Irgendwie, ich habe gar keine Gedanken und als ob Gott mir wirklich dann gesagt hat, so, ich bin doch entspannt, wieso bist du nicht entspannt? So, genieß doch, was ich hier für dich habe, die Natur. Und ich habe mir auch einfach ein Fahrrad geholt von einer Nonne, einfach da rumgefahren. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Fahrrad gefahren bin ohne ein Ziel. Weil oft fährt man ja Fahrrad, um irgendwo hinzukommen und dann am besten schnell, weil du bist im Stress, du hast einen Zeitplan. Und da war es wirklich so, irgendwie war das so ein, kein eindrucksvolles Erlebnis, einfach so zu radeln. Ich weiß nicht, das war ganz, ganz spannend, weil ich dann richtig losgelassen habe und so. Und einfach, also Gott hat ganz viel in meinem Inneren gemacht, was ich mir auch erhofft hatte. Ne? Also gar nicht so durch dieses Laute, aber wenn man mal selber so den Mund hält, dann kommt doch schon viel hoch.
Jetzt waren das ja nur 3 Tage in der Abgeschiedenheit und danach begann der Alltag wieder. Das ist jetzt ein halbes Jahr her, diese Erfahrung. Wie nachhaltig würdest du sagen, war jetzt diese Erfahrung? Also was hast du vielleicht immer noch von dieser Erfahrung in deinen Händen, was dir immer noch hilft?
Sehr viel. Also ehrlich gesagt habe ich mir direkt danach gedacht, okay, jetzt wird sich mein ganzes Leben ändern und jetzt nie wieder zurück und alles Mögliche. Natürlich hatte Instagram, ich hatte irgendwie immer noch so diesen Kontakt oder immer so berieselt, so halt von Informationen, ne, wie man das so heutzutage, sag ich mal, gewohnt ist. Und es fiel mir richtig schwer, das wirklich auch abzukatten. Hat auch gedauert, bis ich tatsächlich geheiratet habe und mein Mann mir dann so selber gemacht hat und dann so, du wolltest das doch immer machen, wieso löscht du die App nicht einfach so komplett, deinen Account und alles, weil das war eigentlich die einzige App, so, die ich genutzt hatte. Habe ich dann gemacht und das war, also so der Weg dahin, ist nur so eine Kleinigkeit, aber das hat richtig was mit mir gemacht, weil ich dann so gemerkt habe, okay, so wie du es auch gerade gesagt hast, mit der Abhängigkeit zu Menschen, man ist direkt so, okay, das ist mein Leben, das ist meine Wohnung, meine Ehe und irgendwie so mein Einflussbereich und darauf konzentriere ich mich und ich muss mich nicht um die ganzen anderen Leute kümmern und die Meinungen und so weiter. Und vor allem auch, was mich ganz doll geprägt hat, ist dieses nicht zu multitasken. Das habe ich nämlich ganz viel auch gemacht, so wenn ich in der Küche war oder irgendwie was, in so einem Wuseln habe ich immer irgendwie einen Podcast oder Musik oder irgendwas immer so gehört und immer so nebenbei noch gemacht. Und ich habe mir immer gewünscht, das einfach nur zu tun. Einfach nur, ich backe jetzt ein Brot und backe nur ein Brot oder so. Oder ich, keine Ahnung, gehe spazieren und gehe nur spazieren. Und das, da hatte ich immer so ein bisschen Angst, dass ich das langweilig finde oder dass dann, ne, immer irgendwie der Drang zum Handy kommt oder so. War natürlich am Anfang, weil alles ist eine Gewohnheit. Aber gerade die Tage im Kloster haben mir richtig geholfen, das so mal wirklich so durchzuziehen sozusagen und zehre immer noch davon.
Cool. Jetzt sind hier ganz viele Menschen, die vielleicht mit sich kämpfen und auch mit sich ringen und denken, ja, ist das auch was für mich oder so? Was würdest du Leuten empfehlen, die vielleicht so ein bisschen auf dem Sprung sind, auch in die Abgeschiedenheit gehen zu wollen?
Ich meine, natürlich muss man nicht immer direkt ins Kloster, ist klar. Kann man wahrscheinlich auch nicht. Kann man schon. Also man kann sich doch einfach anmelden und einfach fragen, habt ihr ein Zimmer für mich frei? Dann kannst du hin. Aber ich glaube, gerade so diese Praktiken sind also sehr, sehr wertvoll, wenn man sich das wünscht, einfach so die ganzen Gedanken auch mal so zum Beispiel runterschreiben, weil das auch richtig befreiend ist, ne, oder so. Ne? Oder ich glaube wirklich auch so dieses nur eine Sache gleichzeitig machen, das bringt sehr, sehr viel Ruhe schon rein, auch wenn alles um dich herum vielleicht nicht ruhig ist, aber wenn du dich auf eine Sache konzentrierst und nur die machst oder nur deinem Partner zuhörst, anstatt nebenbei noch am Handy oder irgendwie so, kann man, glaube ich, sehr, sehr kreativ werden im Alltag und das gut einbauen.
Sehr cool. Danke, Juli. Ich möchte mal kurz zusammenfassen, warum du die Übung der Einsamkeit, der Abgeschiedenheit praktizieren solltest. 5 Punkte, um das Ganze nochmal zusammenzubinden. Es öffnet dein Herz und deine Sinne für die heilsame Gegenwart Gottes. Es öffnet dein Herz und deine Sinne für die heilsame Gegenwart Gottes. Es öffnet dein geistliches Gehör für die Stimme Gottes. Es hilft dir, dich selbst wahrzunehmen und wichtigen Gedanken und Gefühlen Raum zu geben, damit Gott sie berühren kann. Es führt dich in größere Freiheit von deinem Ego und von der Abhängigkeit von anderen Menschen. Und es holt dich aus einem schnellen, oberflächlichen Leben in ein Leben voller Tiefe und Echtheit. Wie kann ich Einsamkeit und Abgeschiedenheit praktizieren? Julia hat gesagt, du musst nicht ins Kloster gehen. Ne? Keiner muss ins Kloster gehen. Aber es ist eine Möglichkeit. Aber bevor man vielleicht so ein paar Tage irgendwo hinfährt, kann man auch im Kleinen irgendwie anfangen. Also dass man sich überlegt, ja, wie kann ich denn so einen abgeschiedenen Raum am Tag irgendwie erzeugen? Also habe ich da vielleicht eine Ecke, wo ich zur Ruhe komme? Oder kann ich einen Spaziergang etablieren, wo ich einfach zur Ruhe komme, in der Natur bin, Gott reden höre, ohne immer gleich den Podcast zu hören, ohne immer Lobpreismusik zu hören, einfach mal Ruhe zu haben. Vielleicht auch mal mit einem halben Tag der Stille anfangen. Einfach mal sagen, ich 3 Stunden habe ich mal diesen Raum. wo ich nicht gestört werden möchte, wo ich vielleicht irgendwo hingehe. Oder einen ganzen Tag der Stille. Ich gehe gerne wandern, natürlich auch nicht, wenn es jetzt draußen so schäbig ist vom Wetter her. Aber wenn das Wetter gut ist, gehe ich gerne bei meinen Tagen der Stille wandern. Habe da meine Route, eigentlich immer derselbe Weg. Und dann gehe ich in Oerlinghausen an dem Segelflugplatz vorbei und dann setze ich mich da hin und lasse mich so ein bisschen inspirieren. Ich habe immer ein Tagebuch dabei und dann schreibe ich immer auch auf, welche Gedanken kommen und wie ich Gottes Reden wahrnehme oder was in mir hochkommt. Und dann gehe ich weiter zur Schutzhütte am Truppenübungsplatz. So ein schöner Blick dann über die Senne, setze ich mich dann wieder dahin, esse ich ein bisschen was und so, und dann schreibe ich wieder was auf. Und dann gehe ich von da dann über den Teutow rüber und bin dann in Oerlinghausen auf dem Tönsberg, wo dann diese alte Tönskapelle ist. Und das ist für mich so ein ganz besonderer Ort im Teutoburger Wald, eigentlich mein Lieblingsort. Dann ist da alte Ruinen und dann das Kreuz da und dann steht da auf dem Kreuz, im Kreuz ist Heil. Finde ich immer wunderbar. Und dann setze ich mich da hin und schreibe ich wieder auf und gucke in die Landschaft. Und dann schließe ich das Ganze manchmal ab, indem ich tatsächlich ins Café gehe in Oerlinghausen, weil ich dann meistens Hunger habe. Und jetzt denkst du vielleicht, naja gut, aber so ein Café ist ja nicht so ein Ort der Abgeschiedenheit. Je nachdem, wie du es definierst und wie du es leben kannst. Also ich kann mich dann einfach da hinsetzen, ich bestelle mir leckeres Essen und bin bei mir, so ähnlich wie im Kloster, wenn du im Schweigen bist. Die anderen mögen vielleicht ein bisschen ihre Geräusche machen und so, aber ich bin bei mir und schreibe dann immer noch Tagebuch, lass es mir gut gehen und mich stören dann die anderen Leute da nicht so. Dann mache ich so einen Abschluss. Und das ist für mich ein guter Rhythmus, immer wieder solche Tage der Stille einzuplanen, um mit mir in Verbundenheit zu bleiben, mit Gott in Verbindung zu kommen, außerhalb von dem Alltag. Und dann gibt es natürlich diese Klosteraufenthalte oder dass du eine Ferienwohnung dir anmietest oder so und da zur Ruhe kommst. Wenn du denkst, ja, das möchtest du mal machen, dann rate ich dir, wenn du noch keine Erfahrung mit Stille hast, dann nimm irgendwie so ein Angebot, wo du begleitet wirst. Also denk nicht, ich mache eine Woche Stille für mich ohne Rhythmus und ohne Begleitung. Das kann auch schwierig werden. Dann mach lieber 3 Tage im Kloster, wo irgendjemand da ist, mit dem du auch mal reden kannst und wo du eine Ansprache hast, ein bisschen Input bekommst. Das wird helfen. Grundsätzlich hilft Struktur immer in solchen Punkten. Wenn man schon mehr Erfahrung hat, dann brauchst du weniger Struktur und dann kannst du auch allein unterwegs sein. Wandern ist immer gut, ja, pilgern, dann hast du irgendwie so eine Tagesstruktur, hast auch eine körperliche Bewegung. Also ich will nur sagen, da ist ganz viel möglich an Bandbreite. Es liegt an uns, das zu greifen. Vielleicht denkst du, das ist gar nicht mein Ding. So, ne? Vielleicht bist du eher so der Aktive, der Machertyp und so. Dann sage ich dir, das sollte dann gerade dein Ding werden. Dass du etwas anderes entgegensetzt, was nicht natürlicherweise deins ist, dass du Raum öffnest, dass Gott dir anders begegnen kann. Wenn du da mehr wissen möchtest, dann sprich mich gerne an. Wir werden immer wieder auch Angebote einbauen und anbieten, aber es ist immer auch nur begrenzt. Ne? Man kann ja nicht mit 50 Leuten ins Kloster gehen und da irgendwie Party machen, ne? Sondern es sind immer kleine Gruppen, die irgendwie Ruhe haben wollen. Deswegen lade ich dazu ein, wenn es soweit kommt, melde dich an. Ansonsten such auch deine eigenen Wege. Warte jetzt nicht darauf, dass die Gemeinde, die ganze Gemeinde in die Stille führt oder in die Abgeschiedenheit. Ne? Das funktioniert so nicht. Das sind immer ganz persönliche Wege. Amen. Ich möchte die Lobpreise nach vorne bitten. Ich würde gerne an dieser Stelle nochmal mit uns beten, dass das ganze Thema für uns nicht nur theoretisch bleibt oder interessant bleibt oder skurril bleibt, sondern dass es praktisch wird. So lade ich euch ein, dass ihr aufsteht, dass wir hier nochmal einen Moment haben, wo wir uns vor Gott hinstellen. Jesus, ich danke dir so sehr für dein Vorbild, was du gelebt hast, als du hier auf dieser Erde warst. Danke für das, was wir heute lesen konnten. Danke für deine eigene Beziehung mit dem Vater Und danke, dass du deinem persönlichen Bedürfnis nach Abgeschiedenheit ganz konkret Ausdruck gegeben hast. Herr, und du siehst uns, jeden Einzelnen hier. Du siehst, was dieses Thema in uns angestoßen hat, an Gedanken, an Emotionen, an Widerständen. Herr, und dein Herz ist eine große Einladung letztendlich, dass wir dir näher kommen. Und so bitte ich dich, dass du eine Sehnsucht in unser Herz hineinpflanzt, dass wir da auch neue Wege beschreiten, dass wir mutig sind, Dinge loszulassen, dass wir uns trauen, in die Abgeschiedenheit zu gehen, um dich da neu und anders zu entdecken. Und ich bete, dass in diesen Momenten, wo wir in einer anderen Art dann bei dir sind, dass da ganz viel aufbricht, was heilsam ist und was gut ist und was klares Reden von dir ist in unser Leben hinein. So bete ich, dass du uns da selbst an die Hand nimmst und inspirierst, so wie es für jeden Einzelnen gut und richtig ist. Amen.